Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Den Tanz beim offiziellen Dinner in Wimbledon tanzen heute Jannik Sinner und Iga Swiatek. Sie haben die beiden Einzelwettbewerbe in Wimbledon gewonnen. Herzlich willkommen zum letzten Daily, fast Daily, von Chip and Charge zum Turnier in Wimbledon. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mal dabei. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wieder mal dabei hört sich falsch an. Du machst seit elf Jahren mit mir den Podcast. Wieder mal dabei ist, nein, das hört sich nicht an. Das hört sich nicht richtig an.
Und wir hatten uns aber schon am Anfang der zwei Wochen. Kann man nicht mehr erinnern. Aber es hat doch zum Gelächter von uns beiden geführt.
Ja. Ich muss mir da eine andere Anmoderation überlegen. Das geht so nicht. Das kann man nicht machen. Jannik Sinner und Iga Swiatek sind die Titelträger. Wenn man mir das vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja gut, Jannik Sinner, dann braucht man nicht unbedingt viel, Fantasie. Bei Iga Swiatek hätte ich es mir nicht gedacht. Wir reden gleich noch über das Finale von Iga Swiatek. Am Ende sind zwei Champions geworden, die wir als Champions schon kennen. Und trotzdem hat sich das angefühlt, als wäre es etwas Neues.
Ja, haben auch beide zum ersten Mal hier gewonnen. Mhm. Und beide zum ersten Mal hier im Finale gestanden. Hat Sinner schon mal im Halbfinale gestanden? Ja, vor ein paar Jahren. Aber doch, es war ja in gewisser Weise Tennis-Neuland, was die beiden da geboten haben. Und hat zeitgleich irgendwie trotzdem die Narrative an der Spitze des Damen- und Herren-Tennis weiter gesponnen und ja auch nochmal in eine andere Richtung gedrückt.
Das haben sie in eine andere Richtung gedrückt und vor allen Dingen, glaube ich, kriegen wir neue Diskussionen dann auch Richtung nächstes Jahr zu den zum Turnier in Paris beziehungsweise dann auch zur Sandplatzsaison und zur Rasensaison. Bei den Herren hieß es bislang, die Hartplätze gehören Sinner, die natürlichen Böden gehören Alcaraz. Bei den Damen hat man gesagt, ja, Swiatek beherrscht alles bis zu den French Open und danach nimmt sie sich eine kleine Auszeit. Auch das ist ein ganz kleines bisschen gerade gerückt.
Ja, und ich meine, wir können festhalten, Sinner war quasi einen Punkt vom Grand Slam entfernt. Also ja. Zumindest schon mal vom Sinner Slam und sind wir ehrlich, vermutlich auch vom Grand Slam. Das werden wir dann im September sehen. Und Swiatek hatte hier zwar schon mal bei den Juniorinnen gewonnen, aber ist ganz offensichtlich hinter die French Open Erfolge gestellt und hat uns ja hier auch schon eine bisschen angepasste, von ihrer Spielweise ja angepasste Swiatek präsentiert und für ordentlich Vorsprung jetzt gesorgt. Vor Sabalenka, wenn man überlegt, hätte die jetzt zwei der ersten drei Grand Slams gewonnen, dann wären die beiden jetzt mindestens gleich auf. Aber so ist es, dass sie jetzt einen klaren Vorsprung vor Sabalenka hat, auf einmal schon rankriecht an Venus und an Justine Anna. Und hier wirklich jetzt nochmal einen ganz dicken Strich gezogen hat oder vielmehr ein dickes Ausrufezeichen gesetzt hat hinter ihre bisherigen Erfolge.
Das hat sie tatsächlich und wie gesagt, ich habe noch einen halben Text für sportschau.de in meinen gespeicherten Dokumenten, wo ich schreibe, dass Sinner jetzt den Kalender Grand Slam gewinnen kann und dass ich mir relativ sicher bin, dass er sehr gute Chancen darauf hat. Naja, wurde nie veröffentlicht. Wird wahrscheinlich vielleicht auch nie veröffentlicht werden, aber einen halben Text hatte ich schon, naja.
Ja, und wir sehen mal wieder, wie schwer es natürlich am Ende ist, wirklich einen Grand Slam zu gewinnen. Also wir haben es seit 36 Jahren nicht mehr gesehen und werden es vermutlich auch nicht sehen in den nächsten, weiß ich, 20 Jahren oder so.
Carlos Alcaraz hat heute das Endspiel gegen Jannik Sinner verloren. Wir wussten vorher, die beiden hatten das Endspiel in Paris 5,5 Stunden bestritten. Jannik Sinner hatte damals 3 Matchbälle vergeben, 3 aufeinanderfolgende Matchbälle. Wie würde er mit dieser Niederlage umgehen? Dass die beiden sich jetzt im Finale treffen, war nicht die ganz große Überraschung. Auch wenn Gregor Dimitrov im Achtelfinale die Chance gehabt hätte, hätte er sich nicht verletzt, vielleicht hier für die ganz große Sensation zu sorgen. Wir werden es nie erfahren, ob Jannik Sinner das Spiel hätte noch drehen können. Wir wissen aber, dass er dann weitergekommen ist und dass er ins Finale gekommen ist. Ich hatte vorher immer die ganze Zeit das Gefühl, weil mich Alcaraz im Halbfinale dann auch so überzeugt hatte, ich hatte vorher das Gefühl, dass Alcaraz so ein ganz kleines bisschen der Favorit ist. Er ist hier zweimaliger Titelträger, er hat dieses Match aus Paris im Rücken, er hatte mehrfach gegen Jannik Sinner dann auch gewonnen und gerade die ganz großen Endspiele und irgendwie war Alcaraz so ein bisschen das Kryptonit. Was hast du vor diesem Match gedacht?
Ich musste mich ja Gott sei Dank nicht festlegen. Von daher hatte ich mir da auch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich meine, eine Sache, die man jetzt hätte einwenden können, ist, dass Sinner natürlich extrem nah in Paris dran war. Es hätte irgendwie einen guten Return damals gebraucht und er hätte das Match gewonnen. Also es war schon im Bereich des Möglichen, dass er siegen könnte. Und was anderes, was wir nicht vergessen dürfen, die Matches, die jetzt Alcaraz gegen ihn gewonnen hatte, waren eher auf langsamen Belegen gewesen. Wimbledon ist jetzt auch nicht mehr super schnell. Trotzdem, der Ball springt nicht so hoch ab. Das Surf ist hier wichtiger und gefährlicher als in Paris. Also das war schon ein Vorteil für Sinner. Trotzdem habe ich jetzt keinen klaren Favoriten gesehen. Ich hätte, weiß ich, wahrscheinlich jetzt einen von beiden in 5 Sätzen getippt, hättest du mich vorher gefragt.
Das Match fing an mit, also ich hatte das die ganze Zeit das Gefühl des Matches, dass es nicht so ganz die Zündung aufnahm, wie zum Beispiel in Paris. Über Paris werden wir noch jahrelang sprechen, über dieses Finale. Ich habe das Gefühl gehabt, heute, während dieses Matches, und wir können gleich nochmal in die Sätze reingehen, aber so ein kleines Fazit jetzt schon mal, bevor wir die Sätze einzeln analysieren, dass das Match nie so richtig zu 100% Fahrt aufgenommen hatte. Vielleicht lag es daran, dass Jannik Sinner nicht in irgendeiner Weise die Spielfreude von Alcaraz zulassen wollte, selber den Deckel immer draufhalten wollte. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass Carlos Alcaraz ganz kleines bisschen gehemmt wirkte. Wie hast du das verspürt?
Ja, schon ein bisschen ähnlich. Also wir dürfen natürlich in Paris nie vergessen, hätte Sinner das damals in 4 Sätzen nach Hause gebracht, hätten wir gesagt, gutes Grand-Slam-Finale, kein herausragendes Grand-Slam-Finale. Mhm. Also da hat die letzten 1,5 Stunden, die haben natürlich schon dazu beigetragen. Und es wäre besser gewesen als das hier. Das hier ist vielleicht in Schulnoten eine 3 gewesen, das andere wäre eine 2, ist dann natürlich eine 1+ hinten raus geworden, einfach weil Alcaraz diese wahnsinnige Aufholjagd gestartet hat und Sinner dann nochmal zurückgekommen ist. Das ist hier nicht passiert und es war so, dass es hier wirklich, ohne dass Alcaraz den ersten noch gedreht hätte, wäre es wahrscheinlich sogar eine Mauerpartie gewesen. So ist es einfach so gewesen, dass Sinner das Anfang des zweiten gedreht hat und nie wieder zurückgeguckt hat und dann auch ziemlich klar der Bessere war. Und er hat Alcaraz halt wirklich erdrückt. Alcaraz ist kaum in die Offensive gekommen, hat eine unglaublich niedrige Attack-Rate gehabt hier, was IBM uns quasi gibt, um zu schauen, wie offensiv ist jemand unterwegs. Also das war eigentlich ein Defensivspieler, den wir hier gesehen haben. Lag aber natürlich daran, dass Sinner ihn wirklich komplett weggedrückt hat. Und dadurch haben wir dann auch gar nicht so diese Möglichkeiten bei Alcaraz bekommen, dass der hier irgendwie tolles Offensivtennis aufzieht und die Möglichkeiten, die er hatte. Wir schauen zum Beispiel aufs allerletzte Spiel, die hat er nicht nutzen können. Da hat er Sinner 2-3 Mal bearbeitet mit seinen Vorhänden und dann doch den entscheidenden Schlag irgendwann ausgeschossen. Also es war so eine Mischung aus erdrückt von Sinner und dann in den entscheidenden Momenten nicht wirklich Zugriff auf seine besten Schläge gehabt. Und zack, wurde aus einem guten halt eher eine mittelmäßige Partie.
Lass uns mal reingehen in dieses Match. Der erste Satz ging nämlich mit 6-4 an. An Carlos Alcaraz. Da gab es eine ganze Zeit lang eigentlich eher leichte Aufschlagspiele, beziehungsweise Aufschlagspiele, in denen nicht viel passiert ist. Es gab einen einzigen Breakball, den hat Carlos Alcaraz zum 3-2 genutzt. Dann gab es das Rebreak zum 4-4, beziehungsweise umgekehrt. Erst gab es das Break für Sinner, Entschuldigung. Dann das Break zum 4-4 für Carlos Alcaraz. Dann ein Spiel zu 30 für ihn. Und dann gab es den Satz für Alcaraz nach dem zweiten Satzball. Ich hatte das Gefühl, dass er bis zum 4-2 auch hier wieder mit etwas angezogener Handbremse spielte. Aber die letzten 4 Spiele waren für mich so Alcaraz-Rasentennis pur. Er ist durchgekommen mit seiner Offensive in der Zeit. Er hat sich nicht wegdrücken lassen von Sinner. Hat sehr gut aufgeschlagen. Ich hatte das Gefühl, dass er nach einem halben Satz nochmal ein paar km/h draufgepackt hat auf seinen Aufschlag. Und dann war er so für einige Minuten lang wirklich unantastbar. Und der Satzball an sich war einer der Punkte des Turniers.
Ja, der war natürlich total spektakulär, weil er es geschafft hatte, Sinner in die Defensive zu drücken. Der hat sich mit einer unglaublichen Vorhand die Linie entlang befreit und dann ist Alcaraz noch irgendwie an den Ball reingekommen. Das hinters Netz getroffen, keine Chance mehr für Sinner. Und das waren auch so die besten 10 Minuten von Alcaraz oder vielleicht waren es 20 Minuten vom 2-3 bis zum 6-4. Und da waren sie beide auch gleich auf, was die Offensive anging. Beide haben eine kontrollierte Offensive gespielt, jetzt keine Harakiri-Offensive. Alcaraz hat übers Match sowieso mindestens genauso gut hinterm ersten Aufschlag ausgesehen wie Sinner, hat dann aber in anderen Teilen des Spiels Probleme bekommen. Und es hatte sich jetzt nicht so angefühlt, als sei er der klar Bessere. Trotzdem musste der Gedanke jetzt ja irgendwie sein, hui, Sinner war hier echt dran im ersten Satz, verliert den auch noch. Was passiert denn jetzt nach der Paris-Geschichte, die schon so bitter gegen ihn gelaufen war? Und dann haben wir ja den zweiten Satz gleich am Anfang gehabt, wo es dann ja auch noch wackelig aus beiden Richtungen losging. Also da hat sich spannenderweise entschieden, aber wahrscheinlich nicht so, wie man erwartet hätte nach Ende des ersten Satzes.
Der zweite Satz startete dann nämlich gleich auch mit Break für Jannik Sinner. Und dieses Break, das konnte er dann durchgehend transportieren in diesem Satz. Er hat selber nochmal einen Breakball abwehren müssen. Aber so als er das 2-0 gemacht hat, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt ist er im Spiel. Jetzt hat er seine Muster entdeckt. Und eine gute Grafik fand ich, dass er erstens im ersten Satz sehr häufig die Vorhand von Carlos Alcaraz angespielt hat. Da hat er ab dem zweiten Satz sehr variiert. Und was noch sehr auffällig war, dass er sehr viel die großen Ziele anvisiert hat bei seinem Aufschlag im ersten und zweiten Satz, also dass er in die Mitte gespielt hat, dass er auf den Körper gespielt hat. Und ab Mitte des zweiten Satzes hat Jannik Sinner fast durchgehend an die Linie serviert, also wirklich nach außen serviert. Und da kam Carlos Alcaraz nicht mit klar, beziehungsweise er bekam nicht in irgendeiner Weise einen Rhythmus, was den Aufschlag von Sinner anging, sondern war immer sofort in der Defensive. Und da war für ihn kaum ein Kraut mehr gewachsen.
Ja, also Sinner hat dann auch wirklich graduell angezogen. Also die gerade schon von mir angesprochene Attack Rate, die man, glaube ich, als so eine Übersetzung sehen kann, wie viel spielt jemand ungefähr innerhalb der Grundlinie. Und Sinner und Alcaraz waren da ungefähr gleich auf im ersten Satz. Und dann hat Sinner angezogen, hat hier so Zahlen so zwischen 34% und 40% gehabt. Das hat in diesem ganzen Turnier bei Damen und Herren eigentlich nur noch Świątek geschafft, also wirklich so zu dominieren. Und er hat eine Art von Świątek-Tennis dann auch gespielt, hat sehr, sehr viele Vorhände gelandet, stand wirklich innerhalb der Grundlinie. Also BBC hatte am Ende vom zweiten Satz gezeigt, 22% der Zeit hatte er im ersten Satz innerhalb der Grundlinie gestanden, nach dem zweiten waren es 57%. Ja. Also er ist wirklich in die Offensive gegangen, hätte aus meiner Sicht auch total schief gehen können, hätte er nicht heute einen guten Tag gehabt, hätte nicht das Vertrauen gehabt, aber er ist in eine fast Harakiri-Offensive gegangen und hat die Fehler relativ weit unten halten können. Und er hat halt wirklich Alcaraz erdrückt. Und da ist Alcaraz dann auch in die Defensive gegangen. Und Sinner hat halt einfach einmal ein Turbo gezündet und hat den ja eigentlich auch bis Anfang des vierten Satzes gehalten. Und hat dann zwar im dritten, bei dem wir gleich noch sprechen, ein paar kleine Möglichkeiten zugelassen. Aber war eigentlich über eine gute Stunde total dominant, auch wenn es jetzt nicht ein 6-1, 6-1 war. Aber es hat sich ähnlich angefühlt, weil Sinner so viel besser war als Alcaraz.
Ja, und da kommt dann vielleicht auch der Eindruck her, dass ich denke, dass er ein bisschen gehemmt war. Er hatte überhaupt keine Möglichkeiten, sein Spiel zu entfalten, weil er ständig dabei war, in irgendeiner Weise hinterherzulaufen oder überhaupt in die Ballwechsel reinzukommen.
Genau, also wirklich diese Attack Rate, und ich finde es dahingehend jetzt wirklich in diesen großen Matches eine so spannende Zahl, weil sie halt einfach zeigt, wer ist bereit, hier das Risiko zu gehen. Und seins lag teilweise doppelt so hoch wie das von Alcaraz. Also 25 ist so ungefähr jemand, der ein neutraler Spieler, Spielerin ist. Sinner hat hier eine 40 gezogen und Alcaraz stand zwischendurch bei 15 oder sowas. Also hat eigentlich gespielt wie jemand, der komplett passiv ist und Bälle nur noch zurückspielt. War natürlich nicht so, weil Alcaraz auch immer mal wieder tolle Winner gelandet hat. Und bei den Winnern lag er teilweise auch vor Sinner. Aber dieser Druck, der war halt so unglaublich hoch von Sinner und der war von beiden Seiten so hoch. Und was Sinner dann, oder wo ich das Gefühl hatte, was er dann gemacht hat, er hat dann auch Stein für Stein drauf aufgebaut. Also wir gehen dann in den dritten Satz über und auf einmal schafft es Sinner dann zum Beispiel in den entscheidenden Phasen immer wieder den Return in die Rückhand von Alcaraz zu setzen und kommt dann entweder schnell ans Netz oder kriegt den schnellen Fehler. Also er hat angefangen, hier Druck, da Druck, überall Druck, und irgendwann hat Alcaraz ja auch gar keinen Ausweg mehr gewusst. Und das war etwas, wo er dann halt wirklich immer besser geworden ist bis zu Anfang des vierten Satzes.
Einmal nochmal gerade zu dieser In-Attack-Rate, die du so häufig zitierst hier dann auch während dieser zwei Wochen. Es ist eine Rate oder beziehungsweise ein Wert von Tennis Insight, die dann auch diese Vorhandqualität und Rückhandqualität, Servequalität in Zahlen packen. Und die In-Attack-Rate heißt, der Spieler ist in der Offensive und die Prozentzahl gibt an, in wie viel Prozent der Ballwechsel dieser Spieler in der Offensive war und die höhere Prozentzahl oder die höhere Chance hatte, den Punkt am Ende zu gewinnen. Der Durchschnitt auf der ATP-Tour liegt bei 23%. Und was hattest du vorhin gesagt bei Sinner?
Ja, 40 teilweise. 40. Also er ist so zwischen 35 und 40, hat er sich dann eingependelt von Mitte des zweiten bis Anfang des vierten und er hat Alcaraz teilweise auf die 15 gedrückt. Also das ist dann, keine Ahnung, wer ist der defensivste Spieler auf der Tour? Mute oder sowas. Also, oder was halt auch Świątek gestern veranstaltet hat mit Anisimo, aber es war ähnlich. Und Alcaraz hat sich drin gehalten mit guten Aufschlägen und ein paar spektakulären Ballwechseln, aber es war ein Spieler, der den Ton angegeben hat für eine Stunde mindestens.
Alcaraz hatte eine Chance, beziehungsweise hatte keine Chance dann auch im dritten Satz. Im dritten Satz wehrte er zwei Breakbälle ab, gleich in seinem ersten Spiel. Da habe ich gedacht, na, vielleicht hat er sie jetzt dann so ein Mittel gefunden. Dann gab es eine Zeit lang wirklich sehr viele einfache Aufschlagspiele. Ist mal ein Spiel über Einstand gegangen, aber prinzipiell gab es nicht viel zu holen. Ich habe mich schon gedanklich auf den Tiebreak eingestellt und dann gab es im neunten Spiel das Break für Jannik Sinner und das hat er sich auf überragende Art und Weise geholt. Und das bei dem Aufschlag von Alcaraz, der zu dem Zeitpunkt auch immer noch mit 125 bis 130 Meilen aufgeschlagen hat beim ersten Aufschlag. Das war eine beeindruckende Geschichte. Gerade dieses Break, das er dieses Aufschlagspiel, das er zum Break genutzt hat.
Ja, 2-3 bis 5-4 war hier die entscheidende Phase. 2-3 und 3-4 musste Sinner jeweils über 30-30 gehen, hat sich dann befreit mit tollen Aufschlägen. 2-3, drei der vier Punkte waren, glaube ich, Asse. Eins war gefühlt ein bisschen glücklich. Das ist wirklich so ein richtig schöner Slider nach außen gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ui, der geht jetzt raus. Das war nämlich, glaube ich, ein zweiter Aufschlag. Das war beim 2-3. Beim 3-4 hat er dann wirklich zwei tolle Asse gesetzt. Also das, was ihm in Paris gefehlt hat, im entscheidenden Moment sich mal auf seinen Aufschlag zu verlassen, hat ja auch eine höhere Quote als zum Beispiel in Paris gehabt und hat dann eben wirklich dieses tolle Return-Spiel beim 4-4 gespielt. Und da kamen dann wirklich auch diese Angriffe in die Rückhand von Alcaraz. Und der war da ein bisschen perplex, der wusste nicht genau, was tun. Der hat die dann einfach kassiert, egal ob auf die Vor- oder auf die Rückhand von Sinner gegangen ist. Und die landeten dann punktgenau in der Rückhand und Sinner ist ans Netz gekommen. Und das war so ein bisschen das perfekte Return-Spiel auf dem Rasen. Und dann hat er es auch noch ziemlich locker ausserviert. Also das war eine beeindruckende Phase von Sinner.
Und da hatte man vielleicht dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass Sinner jetzt hier das Ganze durchziehen kann. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ja, irgendwann wird Alcaraz sich aus dieser Umklammerung befreien und wird dann eventuell dann den Turbo starten, um dann wirklich das Ganze zu übernehmen. Weil das haben wir so häufig gesehen dann auch in seinen Matches, dass er irgendwann den Zug bekommt, beziehungsweise dass er irgendwann einen Anhaltspunkt bekommt, wo er seinen Gegner angreifen kann. Und gerade auf dem Rasen, wo er so natürlich wirkt, wo er sein Spiel so natürlich wirkt. Und das kam und kam nicht. Und das hat Jannik Sinner dann meiner Meinung nach beeindruckend hinbekommen. Und er hat sich das Break zum 2-1 im vierten Satz geholt. Er hat bei 5-3 oder beim Aufschlagspiel zum 5-3 hat er nochmal zwei Breakbälle abwehren müssen. Die wehrt er ab und zieht es am Ende ganz, ganz locker durch mit einem zu 15 Spiel. Der erste Matchball ging noch daneben, da hat er ins Netz gespielt. Da haben schon wieder einige gedacht, oh, 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 wie geht das jetzt wieder aus? Aber der zweite Matchball, der war es dann. Und da konnte ich mir dann auch nicht mehr vorstellen, dass er das jetzt nochmal verliert. Weil so wiederholt sich die Geschichte nicht zweimal. Nicht in dieser Form.
Nein, und er hat auch besser aufgeschlagen und auf dem Rasen ist das natürlich auch eine andere Nummer. Also die Service-Winner, die er da am Ende hatte, das waren häufig flach einfach durch die Mitte. Im Sand kann Alcaraz dann hinten stehen und kann die noch reinlöffeln. Hier hat er dann keine Chance, weil die kommen ja kaum hoch. Die gehen da einmal durch und so einen hat er dann ja auch zum Matchball gesetzt. Und eben, es war zum Beispiel so, dass es stand 0-0, Alcaraz hat einen langen Ballwechsel, ist die ganze Zeit in der Offensive und hat dann diesen halben Rasen warmen Ball, der dann wirklich ein gutes Stück ins Aus fliegt. Und das, glaube ich, war der entscheidende Punkt zum 15-0, weil man einfach merkte, nee, heute hat Alcaraz nicht das Besondere, heute wird er nicht zu so einer Aufholjagd ansetzen. Und ich fand es dann auch ganz spannend, als Sinner auf 40-0 gestellt hat, da hat man schon so ein Grinsen im Gesicht gesehen. Also er kann das sehr gut verstecken, aber wäre nicht so gut darin, dann hätte er, glaube ich, da schon völlig erleichtert gegrinst. Er war sich schon klar, den hat er jetzt, den Titel holte.
Einen ersten mache ich wohl in den nächsten 2 Minuten. Ja, das war es dann auch. Und der zweite Matchball hat gesessen. Und Jannik Sinner gewinnt zum 4. Mal einen Grand Slam. Und sie haben jetzt die letzten 6 Grand Slams unter sich aufgeteilt. Und es spricht momentan wenig dagegen, dass einer der beiden auch im Spätsommer, dann bei den US Open triumphieren wird. Zu sehr sind die beiden der Konkurrenz momentan in Eil.
Ich glaube, es sind sogar 7, ne?
7?
Ja, ich glaube, seit Anfang letzter Saison. Sinner hatte angefangen, dann Alcaraz, Sinner.
Ja, 7. Ja. Ich beherrsche den Zahlenraum bis 10 eigentlich recht sicher.
Wahrscheinlich werden es bald 8 und 9, weil Australian Open, ja, also ich meine, hiermit hat Sinner natürlich wirklich ganz viele Narrative gekippt. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist irgendwie dieser Sieg über 4 Stunden, aber ansonsten hat er ja hier alles in seine Richtung wieder gekippt. Das heißt jetzt nicht, dass er auf einmal der bessere Spieler ist als Alcaraz. Das beste Spiel von Alcaraz ist immer noch besser als das von Sinner, aber das, was wir auch in der Weltrangliste sehen, er ist der konstant bessere Spieler und denke, die beiden werden sich weiterhin auf Augenhöhe bewegen. Allerdings fühlt es sich schon so an, als sind wir in der Peak-Phase von der Karriere von Sinner. Es ist ja kaum vorzustellen, dass der noch besser wird und kann mir auch vorstellen, dass diese Phase noch 1, 2, 3 Jahre anhalten wird und bin gespannt, wie Alcaraz damit umgehen wird, denn für mich ist Sinner im Moment schon der insgesamt leicht bessere Spieler und vermutlich auch der Favorit bei den meisten Turnieren.
Wir haben so eine Phase mal gehabt mit einem Spieler, 2004 bis 2006, das ist jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit, dass damals Roger Federer alles dominiert hat und sehr, sehr viele Titel geholt hat. Wir haben dann das Aufkommen von Novak Djokovic, von Rafael Nadal und Andy Murray gehabt. Dann gab es trotzdem die drei, die unter sich das alles aufgeteilt haben, Federer, Djokovic und Nadal, Murray zwischendurch, Stan Wawrinka auch mal zwischendurch, Marin Cilic mit dem einen berühmten Titel damals in New York. Wir haben, glaube ich, jetzt eine Phase erreicht, wo wir wahrscheinlich die nächsten 3, 4 Jahre allerdings darüber sprechen werden, dass entweder Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner der Topfavorit sind.
Ja, und das Ding ist ja, sie besiegen einander ja auch gegenseitig. Also es sind ja häufig nicht andere, die das schaffen. Also jetzt hier war ja die erste Grand-Slam-Niederlage für Alcaraz. Wer hat es ihm beigebracht? Sinner. French Open war es genau andersrum. In Australien ist Alcaraz geschlagen worden von Djokovic. Gut, letztes Jahr bei US Open war die große Ausnahme, dass er da von Vanessa Anschuld besiegt wurde. Sinner ist hier vor einem Jahr von Medvedev geschlagen worden, der im Moment nicht wirklich ein Faktor ist. Die French Open davor ist Sinner von Alcaraz geschlagen worden. Also sie besiegen einander ja auch noch gegenseitig an der Spitze. Es ist nicht so, dass da andere irgendwie im Moment groß reinstoßen, sondern die beiden sind zumindest auf den natürlichen Belegen hier im Moment die Könige. Ob Alcaraz da auf dem Hartplatz aufschließen kann, muss man mal gucken. Wenn du das auch noch schafft, ja, dann fühlt es sich im Moment echt an wie eine Gesellschaft von Zweien.
Wir werden sehen, wie er in den nächsten Jahren dorthin kommen kann, ob es noch einer der Alten in Anführungsstrichen sein kann, der mal da reinbrechen kann, oder ob wir einen 16-, 17-jährigen Spieler haben, der vielleicht in den nächsten...
Oder von Zeka.
Von Zeka, ja. Der kann es schaffen. Ansonsten vielleicht noch einer der 15-, 16-, 17-Jährigen, die in den nächsten Jahren dann aufkommen. Also, Jannik Sinner hat das Turnier in Wimbledon gewonnen. Iga Świątek hat das Turnier in Wimbledon auch gewonnen. Und wir haben gestern, ich habe es mehrfach erwähnt, wir haben gestern zum ersten Mal seit Ewigkeiten keinen Podcast gemacht zum Frauenfinale. Wir haben häufig mal Tage gehabt, wo wir keine Podcasts machen können, weil entweder du nicht konntest oder ich nicht konnte. Frauenfinale, Herrenfinale war immer Pflicht. Gestern haben wir es mal nicht geschafft, weil ich etwas anderes in meinem Leben priorisieren musste. Und dann erleben wir den klarsten Sieg seit 1988, den French Open. Zum zweiten Mal in der Open Era geht ein Frauenfinale 6-0 aus für Iga Świątek gegen Amanda Anisimova. Die kann sich trösten, dass sie 11 Punkte mehr gemacht hat als Natalia Zvereva 1988. Ansonsten war es eine ganz bittere Niederlage und das ist das Problem, was ich damit habe. Amanda Anisimova hat 2 Wochen lang ein unfassbar gutes Grand Slam gespielt und wird so nach Hause geschickt.
Ja, und hat dann natürlich den Nachteil. Also, wenn wir dran denken, damals Alcaraz hier, erstes Finale gegen Djokovic, hat er auch super schnell 0-5 hinten gelegen. Er fühlte sich an, als wenn er eine ähnliche Abreibung bekommen würde. Aber er hatte natürlich Zeit, ins Match reinzukommen. Und das ist so ein bisschen das Pech für die Damen. Wenn man nur 3 Gewinnsätze hat und wenn es dann so läuft wie hier, dann ja, kann es halt sehr schnell gehen. Da ist nicht so ein, okay, ich kann mich hier noch befreien, selbst wenn ich 0-2 Sätze hinten liege. Würden die Herren das machen, hätte Sinner nicht den Titel geholt, dann wäre er schon längst raus gewesen, weil ihn bei dem Dimitrov besiegt hat. Und das ist natürlich ein bisschen Künstlerin-Pech für Anisimova gewesen. Generell muss man sagen, es war ein Match, in dem Świątek in Topform war und dann halt auch so ein bisschen Kannibalin-mäßig natürlich in der Finals auftritt, das wissen wir. Und Anisimova hat sehr schwach gespielt. Also größtes Problem war erstmal dieser erste Aufschlag, der gar nicht reingekommen ist. Im ersten Satz waren es gerade mal 33% gewesen. Im zweiten ist es ein bisschen besser geworden, weil sie dann auch auf Sicherheit gegangen ist. Aber das waren dann natürlich harmlose Aufschläge. Es waren nur wenige Spiele, die bei Einstand gegangen sind, weil dann auch Świątek überhaupt nicht den Fuß vom Gas genommen hat. Świątek hat genau das gemacht, was Sabalenka in den entscheidenden Momenten nicht geschafft hat, in diese Vorhand von Anisimova mit Wucht und Spin reinzugehen. Die hat dann da angefangen, die Fehler zu machen und ja, war eine astreine Leistung von Świątek, die eben auch eine krasse Tag-Rate hatte zwischendrin und die zwischendrin Anisimova zu einer 12 auf dieser Tag-Rate degradiert hatte. Das ist dann das Allerniedrigste, was ich in diesen 2 Wochen in Wimbledon gesehen habe, weil sie überhaupt keine Chance hatte. Sie ist von der Tiefe und dem Spin und der Breite, den die Świątek erzeugen konnte, komplett erdrückt worden, hat gar keine Chance gehabt. Hätte nur was geholfen, wenn sie den ersten reinbekommen hätte. Der war nicht da und ja, so war die Nummer dann in unter einer Stunde durch.
Das mit Iga Świątek und ihrer tief runtergezogenen Kappe, das ist ja nicht nur Show, das ist ja wirklich, dass sie so Scheuklappen und den Fokus dann hält und dass sie dann bei 6-0, 5-0 nicht mal ein Müh rausnimmt, weil sie weiß, sie wird das Match gewinnen, weil sie weiß, Amanda Anisimova hat nicht gut gespielt. Vielleicht ist das auch das Profi-Gehen, dass Profis nicht dieses Ding haben, wo sie sagen, okay, jetzt bringe ich mal 2 Bälle vielleicht zu weit, dass es nicht so aussieht wie ich schenke dir das Spiel. Was du gesagt hast, sie ist da wie eine Kannibalin. Da ist sie dran und da ist sie so im Tunnel, dass sie keine Freunde und Verwandte kennt. Und das ist, finde ich, bemerkenswert und das ist ja auch eine Stärke.
Ja, haben wir eigentlich nur Graf fällt mir ein.
Federer
hat das teilweise durchgezogen, auch mit so einer, ja, mit einer fast Eiseskälte. Weil ich glaube, die Sorge ist dann auch, oh, wenn ich jetzt nachlasse, könnte ich natürlich irgendwie hier rausfallen. Und zeitgleich ist es halt wirklich auch so ein wahrscheinlich durchaus genießen, was da passiert, weil es war fantastisches Offensivtennis von Świątek. Also es war so, dass man fast das Gefühl hatte, sie hatte bei jedem Ball eine Sekunde länger dran, oder war aber hatte eine Sekunde, um den zu schlagen und Anisimova hatte eine halbe. Und das hat sich Świątek gefühlt da genüsslich angeguckt und halt einfach eine vorne nach der anderen hinten in die Ecke gesetzt. Und das sind dann so diese Zentimeter-Dinger, die da wirklich perfekt sitzen oder die Rückhände die Linie entlang. Und ja, ich glaube, Świątek ist eine, die lässt die Anspannung dann erst wieder runter, wenn sie das Ding wirklich gewonnen hat. Und da gibt es ja nur ganz, ganz wenige von. Und sie ist eben eine derjenigen, die das kann. Und das ist ja auch so ein bisschen ihr Trademark, dass sie das so durchgezogen hat in den letzten Jahren. Und eben war eine super beeindruckende Leistung und ist immer noch ungeschlagen in Grand Slam-Finals.
Sie hat hinterher dann in der Pressekonferenz auch gesagt, Leute, lasst mich jetzt mal in Ruhe. Sie ist sehr kritisiert worden für ihre Sandplatzsaison. Natürlich gab es dann letztes Jahr den positiven Dopingtest etc. Sie war sehr unter Druck, hat 13 Monate lang kein Turnier gewonnen und jetzt gewinnt sie ausgerechnet Wimbledon. Dann ist da natürlich eine Position der Stärke auch erreicht, dass sie kritisiert worden ist, dass Menschen ihre Leistungen bewertet haben, dass Menschen auch gesagt haben, okay, das mit dem positiven Dopingtest, dass das Melatonin das einzige Medikament ist, das sie vergessen hat aufzuschreiben damals, dass sowas in Frage gestellt wird. Das ist nach wie vor der Job von Journalisten oder von Sportjournalisten. Aber sie hat gestern dann auch im Auge ihres Sieges, so möchte ich mal sagen, hat sie dann auch mal gesagt, Leute, das ist jetzt mein Standpunkt und ich möchte jetzt einfach erstmal in Ruhe gelassen werden. Und es ist ja vielleicht dann auch so eine Geschichte, es ist ja auch eine komische Form von Humor, die der Tennisgott hier hatte, dass ausgerechnet ihr erster Titel dann auch mit Wim Fissette, dass der das dann in Wimbledon ist.
Ja, und ich glaube, diese in Anführungszeichen Abrechnung hat sich an die polnische Presse gerichtet.
Mhm, genau.
Also ich glaube, es ging da nicht um die internationale Presse, sondern ich vermute, das hat angefangen und wir hatten es damals auch erwähnt. Świątek hat es aber sofort abgeräumt und das war diese Geschichte, wo es so mitten in der Sandplatzsaison hieß, wenn sie sich nicht in ihrer Leistung fängt, dann wird sie den Rasen aussetzen. Mhm. Und das kam aus der polnischen Presse und sie hat das in der nächsten PK sofort abgeräumt, aber da von allem, was ich mitbekommen habe, war es ein bisschen schwierig.
Ja, genau, das war während der French Open.
Ja, oder kurz davor, irgendwie sowas. Und seitdem, glaube ich, war es einfach schwierig zwischen ihr und der polnischen Presse. Und ich glaube, da geht es auch viel um den Boulevard, es geht viel um ihr Verhältnis mit ihrer Sportpsychologin. Und da ist, glaube ich, einfach viel Boulevard am Köcheln. Und so wie ich sie einschätze, ist sie jetzt wirklich eher so diese klassisch nüchtern liberale Person, die schon einsieht, dass sie ein bisschen Presse machen kann. Und ich glaube, in Wimbledon ja auch ganz gut drauf war. Aber sich, glaube ich, sehr schwer tut mit dem, sag ich mal, eher boulevardesken oder zugespitzteren Teil der Presse. Also sie kann froh sein, dass sie keine Britin ist.
Wollte ich gerade sagen. Ich kenne die polnische Presse nicht, wie sie drauf ist, aber ich hatte sie eigentlich auch nicht so als boulevardesk in Erinnerung. Jedenfalls die Kollegen, die ich kenne.
Ja, ich glaube, das sind aber nicht unbedingt die, die vor Ort sind. Also eben nur so aus zweiter Hand mitbekommen. Und ich meine, sie ist natürlich irgendwie so einer der ersten sportlichen Weltstars aus Polen. Klar, jetzt kann man Richtung Skispringen oder so zeigen, aber ich glaube, das
Moment mal, Robert Lewandowski und Zbigniew Boniek damals.
Naja, aber Lewandowski, so wie man es ja mitbekommt, hat es jetzt ja nun auch nicht so einfach, ne?
Ja,
mit
allerdings,
der polnischen
Öffentlichkeit
und Presse. Also ich glaube, es ist einfach eine schwierige Mengelage, wissen wir auch. Becker hat sich mit der deutschen Presse auch sehr schwer getan. Und ich glaube, es gehört dazu. Und ihre Doping-Geschichte gehört dazu und das letzte schwierige Jahr gehört dazu. Und es gehört eben auch dazu, dass sie, wenn sie in der Form ist, die beste Spielerin der Welt ist. Keine Frage.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Ne?
Also ich glaube, Sabalenka hätte gestern Świątek nicht geschlagen. Also da war nichts, kein Kraut gegen gewachsen. Natürlich ist sie im Moment die konstantere Spielerin, ist die erfolgreichere Spielerin Sabalenka. Aber gegen die Świątek, da war, glaube ich, einfach keine Chance.
Andrzej Grupa, den Tischtennisspieler, der vor wenigen Jahren leider viel zu früh verstorben ist, den möchte ich noch als polnischen Weltstar erwähnen, auch wenn er nur in der Tischtennisbubble in irgendeiner Weise bekannt ist. Bester Mann damals. Iga Świątek gewinnt Wimbledon 2025. Es ist ihr sechster Grand Slam, den sie gewonnen hat und zum sechsten Mal in einem Finale erfolgreich gewesen. Lass uns gerade ein Wort zu Amanda Anisimova finden, weil es ist eine harte Finalniederlage und sie wird bis an ihr Lebensende zusammen mit Natascha Zvereva genannt werden. Ich hoffe sehr, dass sie die 6 Siege vorher in größerer Erinnerung behält.
Ja, es war ja spannend, wie sie dann auch versucht hat, das Narrativ zu setzen. Also erstmal war es ja eine super gute Ansprache da auf dem Court. Richtigen Ton getroffen, irgendwo zwischen emotional und direkte Ansprache an die Familie und was weiß ich. Und in der PK hat sie sich dann ja hingesetzt und gesagt, ich war auch einfach körperlich total platt. Und ich glaube, dass das sehr schlau ist, das so zu machen und nicht zu sagen, oh, ich bin an meinen Nerven hier gescheitert.
Ja.
Aus meiner Sicht ist sie mit zumindest an den Nerven gescheitert. Aber das würde ich der Öffentlichkeit auch nicht erzählen, weil dann ist sie nämlich diejenige, die Nerven wegschmeißt und zum Finale 0 und 0 verliert. Und wenn sie sagt, ja, aber ich war körperlich auch einfach ein bisschen fertig nach den 2 Wochen und hat einfach nicht geklappt, ist die bessere Geschichte für sie und erlaubt ihr vielleicht, da rauszukommen. Und ich vermute fast, dass sie auf sehr gute US Open hoffen muss, um da nicht in so ein Loch reinzufallen. Ich meine, sie ist auf dem Weg nach oben, wie weit er gehen kann. Das werden wir dann jetzt rausfinden. Aber ich vermute, die nächsten 3 Monate sind für sie so wichtig wie vielleicht sonst nur noch für Sabalenka.
Veronika Kudermetova und Elise Mertens haben das Damen-Doppelfinale gewonnen in einem Match, das mich ein ganz kleines bisschen unterwältigt hat, haben sie gegen Suajé und Jelena Ostapenko mit 3:6, 6:2 und 6:4 gewonnen. Jelena Ostapenko wäre neue Nummer 1 der Weltrangliste geworden im Doppel. Hätte sie heute dieses Turnier gewonnen mit Suajé zusammen. Die beiden hatten im ersten Satz schon zurückgelegen, haben dann zwei Breaks in Folge gemacht und ab dem zweiten Satz haben Kudermetova und Elise Mertens mit ihrer Power übernommen und haben am Ende 6:4 im dritten Satz gewonnen. Bei 5:4 im dritten Satz nahmen sie dann Jé und Ostapenko den Aufschlag am Ende ab. Für eins möchte ich mir selber auf die Schulter klopfen. Julian Cash und Lloyd Glasspool haben zum ersten Mal seit irgendwas bei 80 Jahren ein rein komplett britisches Doppel gewonnen und die Doppelkonkurrenz gewonnen. Sie haben im Finale gegen Rinki Hijikata und David Pell das große Überraschungsdoppel mit 6:2 und 7:6 gewonnen. Nur im zweiten Satz wurde es ein ganz, ganz kleines bisschen enger. Aber Cash und Glasspool waren hier über das gesamte Turnier die deutlich besten, haben ja auch die Vorjahressieger Helio Varapetten, auch wenn sehr knapp, besiegt und waren trotzdem hier das beste Doppel, was gebracht werden konnte. Und das Mixed haben Sam Verbeek und Katerina Siniakova gewonnen. 7-6, 7-6 gegen Joe Salisbury und Luisa Stefani. Eins noch zum Juniorenwettbewerb. Dort hat Max Schönhaus das Halbfinale erreicht, hat dort in zwei Tiebreaks gegen Ivan Ivanov verloren. 6:7, 6:7. Beide Sätze waren gewinnbar für Schönhaus, aber er kann jetzt eine Finalteilnahme und eine Halbfinalteilnahme in aufeinanderfolgenden Turnieren und aufeinanderfolgenden Grand Slam Turnieren für sich verbuchen und Julia Stusek hat mit Julia Pastikova im Halbfinale verloren gegen Frodin und Pareja. Also auch im Halbfinale der Mädchen war eine Juniorin dabei und dann können wir noch gerade gucken, Max Schönhaus hat nämlich auch das Halbfinale im Doppel erreicht bei den Junioren. Sie waren nur im Viertelfinale. Ach, da hätte ich beinahe eine Falschinfo rausgegeben. Also Max Schönhaus im Halbfinale, im Einzel. Hast du noch etwas zum Doppel beizutragen? Außer mir zu huldigen, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal im Doppel Sieger vorausgesagt habe.
Cash Glasspool, haben die nicht sowieso auch noch zwei weitere Turniererphrasen gewonnen? Oder will ich mir das jetzt sagen? Haben sie, ne?
Ja,
ist natürlich krasse Dominanz.
Ja.
Gucken, ob. Also ich meine, immer noch im Herrendoppel so. Es gibt einfach kein über Jahre dominierendes Paar, wie das so lange der Fall war. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die beiden werden. Ich glaube, wir warten immer noch so auf das neue, herausragende Doppel, aber es ist natürlich trotzdem ein Wahnsinnslauf.
Ich mag das, ich mag die Vielfalt gerade im Herrendoppel. Es gibt so ein paar, also Bolelli Vavasori zum Beispiel, auch Kravitz-Pütz gehören dazu, dann auch Arevalo und Pavic natürlich, dass die so ein bisschen vorweg gehen, aber insgesamt ist es eine sehr schöne, dynamische Atmosphäre momentan im Herrendoppel. Und beim Frauendoppel haben wir mit Katerina Siniakova eine Führende, die mit Taylor Townsend kein gutes Turnier gespielt hat, aber ansonsten Suajé, die eigentlich mit jeder Partnerin irgendwie mindestens ins Viertel- oder Halbfinale kommt. Jelena Ostapenko, die sehr viel Spaß am Doppel hat, heute mal wieder sehr große Probleme hatte mit dem Hawkeye, dem sie nicht getraut hat. Aber insgesamt fand
Nummer
ich...
Nummer 1 geworden.
Was? Wäre beinahe die Nummer 1 geworden, ja.
Und ich meine, Siniakova ist... Also eben, schlechtes Turnier, hier immer noch im Halbfinale ausgeschieden und eben das Mixed gewonnen ist immer noch die Herren und Damen zusammengenommen, die völlig überragende Doppelspielerin. Also ist wahrscheinlich die einzige, die wirklich einfach so in die Hall of Fame durchmarschieren wird.
Ja.
Und bin sehr gespannt, ob sie, oder es hieß ja jetzt schon, dass sie sehr unzufrieden ist, wie das bei den US Open mit dem Mixed laufen wird. Das ist ja in der Quali-Woche jetzt versteckt. Und da ist sie in der Form nicht dabei, wie ich das jetzt gesehen habe. Ich bin gespannt, wie sie damit umgeht, weil es ist jetzt natürlich ein richtiger Mixed-Wettbewerb, in dem sie nicht mit dem Partner dabei ist, den sie gerne hätte.
Ja, wir werden es dann während der US Open-Wochen dann sehen. Kommen wir zu unserer viel gelobten Reihe. Wie fiel denn dann das Turnierfazit für euch aus? Du darfst anfangen.
Ja, Ganz solide 2, würde ich mal sagen. Natürlich unterhaltsam in den ersten Tagen, hat man dann aber hinten raus natürlich wie immer bei sowas gemerkt. Wenn relativ viele Favoriten stürzen, dann fehlt so ein bisschen die Substanz im Achtel- und im Viertelfinale. Und hinten raus ist es dann aber auf beiden Seiten noch ziemlich gut geworden. Jetzt keine legendären Matches. Ich meine, am Ende hat Sinner gegen Djokovic nicht abgeliefert. Das Damenfinale hat nicht abgeliefert. Das Herrenfinale war gut, aber jetzt auch keins, in das wir uns noch hineinstürzen werden. Von daher, ich glaube, eine 2 passt, aber ich meine, du bist halt wirklich derjenige, der vor Ort war, der das viel intensiver erlebt hat als ich. Also da solltet er der Note von Andreas trauen als meiner.
Ja, ich habe heute nur eine 3 plus im Köcher. Man sollte keinem Grand Slam trauen, wo am Ende oder wo es in den ersten Tagen viele Überraschungen gibt. Weil das ist natürlich in den ersten Tagen total unterhaltsam und wo hat es wieder die Sensation oder so gegeben. Aber Turniere, die ihre Draws so ein bisschen beieinander halten, wo es nur hier und da so eine Sensation gibt, die sind in der Regel besser. Die große Ausnahme sind die US Open 2021 gewesen, die einfach von vorn bis hinten ein komplett schräges Turnier waren und unfassbar unterhaltsam. Aber insgesamt kann ich sagen, mir haben so ein bisschen die ganz großen Namen ab der zweiten Woche gefehlt. Und dass allerdings das Frauenturnier so viele Geschichten geliefert hat mit Bencic, mit Anisimova, mit Świątek dann ja auch. Das war am Ende ziemlich cool und hat dann eine bessere Wertung dann auch noch gebracht, weil ansonsten war ich etwas enttäuscht. Ich glaube, Wimbledon bietet nicht mehr diese ganz, ganz, ganz großen Matches, die wir früher erlebt haben. Nadal gegen Federer zum Beispiel 2008 oder so. Wir haben große Matches in Wimbledon erlebt, aber der Faktor an großartigen Matches gegenüber halbwegs soliden oder Matches, die man so jeden Tag bekommt, die ist halt kleiner als bei anderen Turnieren. Und da sind die French Open meiner Meinung nach immer noch das große Vorbild für die ganz großen Bringer und die ganz großen unfassbaren Matches. Und da ist halt eins in noch frischester Erinnerung. Ich war jetzt zum zweiten Mal vor Ort und ich war jetzt nicht die kompletten 14 Tage vor Ort, beziehungsweise war ab dem Mittwoch in der Quali dort vor Ort, habe da noch den letzten Quali-Tag mitgemacht und das würde ich auch gerne nächstes Jahr beibehalten, dass ich auf jeden Fall noch einen Quali-Tag mitnehme, weil das ist immer ein super Einstieg in dieses Turnier. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal für Prime kommentiert, habe dann nebenher auch noch für sportschau.de geschrieben, in der ersten Woche nebenher, ab der zweiten Woche dann hauptamtlich. Natürlich war das ein ganz großes Ding. Und dass ich auf dem Center Court ein Center Court Match kommentiert habe, das wird mir niemand nehmen in meinem ganzen Leben. Das war eine ganz, ganz große Geschichte. Also aus persönlicher Sicht ist das eine 1 plus und mit Sternchen und mit persönlicher Widmung vom Bundespräsidenten. Sportlich, glaube ich, war es eher eine 3 plus.
Ja, wie gesagt, du warst auf jeden Fall näher dran. Wenn man so verfolgt wie ich, ist man natürlich auch eher auf die Highlights fokussiert und hätte mir vorstellen können, ein Match hatte durchaus legendäres Potenzial, oder 2, 3 Matches hatten legendäres Potenzial.
Aber Sinner gegen Dimitrov.
Ja, und ich glaube Raducanu gegen Sabalenka. Wäre das noch so ein 7-6 im zweiten an Raducanu gegangen und es hat ja riesige Quoten und das Ding hätte halt richtig durchstarten können. Also sag, lass das 7-5 im dritten an Raducanu, dann hast du da eine Hollywood-Geschichte. Und ansonsten, ja, hast ja schon angesprochen, das Problem des Rasens.
Ja, also Raducanu gegen Sabalenka war über 2 Sätze das wahrscheinlich unterhaltsamste Match des gesamten Turniers und Dimitrov gegen Sinner hätte eine epische Aufholjagd werden können und ich hätte es gern gesehen, wenn Dimitrov in 5 Sätzen nach großem Kampf verloren hätte als so, weil so fällt er jetzt 6 oder 8 Wochen aus. Er soll bis zum US Open wieder fit sein, woran ich im Moment noch nicht glaube. So war es halt wirklich eine ganz, ganz finstere Geschichte. Das war's mit der heutigen Ausgabe und das war's mit unserer Zusammenfassung aus Wimbledon. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die netten Kommentare, vor allen Dingen auf Blue Sky. Mich hat sehr, sehr frustriert, dass wir auf Instagram und Threads momentan nicht verfügbar sind. Ich hab sogar zwischendurch versucht, ein neues Konto zu errichten für Chip and Charge. Das hat auch nicht geklappt. Wir sind da leider im Moment, oder mir sind da die Hände gebunden. Ich habe im Moment keine Lösung dafür und ich habe alle Lösungen, die man so im Internet finden kann, bislang schon durchgegangen. Ich hoffe sehr, dass das bald mal bei Instagram und Threads erledigt ist, weil ich habe so viele schöne Fotos gemacht und das dann nicht auf Instagram zu teilen, ist dann halt schon sehr, sehr bitter. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Blue Sky, Instagram und Threads. Wie gesagt, momentan könnt ihr gerne folgen, aber bringt nichts. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das gerne tun. Per PayPal und per Steady ist das möglich. Die Link dazu gibt es in den Shownotes. Nächste Woche gibt es schon wieder einen neuen Podcast dann zu Bostad, zu Gstaad, zu Hamburg. Und habe ich noch eins vergessen? Ich glaube, nach Los Cabos. Tennis never stops. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.